Diese Folge Lauf dich frei wird dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss.
Es geht vor allen Dingen unmittelbar einfach auch mit diesem emotionalen Flow. Und kann ich ehrlich gesagt nur unterschreiben, aber mir war es nicht bewusst, dass das elementar einfach auch was verändern kann. Wirklich auch nachgewiesen verändern kann. Ich weiß nicht, wie oft du singst.
Und Dr. Burak Yildirim.
Ja, du wirst natürlich jetzt schmunzeln, aber du wirst es dir schon gedacht haben, dass ich als alter Muslim-Junge in einem Gospelchor gesungen habe.
Ich glaube, das wird eine besonders schöne Folge, wenn es geht um Glauben. Und wir haben noch nie über Glauben so richtig in der Tiefe geredet. Wir haben es immer wieder angeschnitten. Es war immer mal wieder ein Thema. Aber wenn der Glaube Berge versetzt, beziehungsweise gut für die Seele und für die Psyche und für die mentale Gesundheit ist, was das alles miteinander zu tun hat, wollen wir heute besprechen. Und ich sag deshalb dem Südländer jetzt schon mal guten Tag.
Hallo Burak. Ein wunderschönes Hallo. Ich hoffe, es geht dir gut. Du siehst gut aus.
Vielen Dank. Du auch. Ich kann das nur zurückgeben. Es ist jedes Mal, bin ich begeistert. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber du wirst wahrscheinlich Quellen haben. Oder es ist der Glaube. Wer weiß.
Der ist es auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon sagen. Da kann ich jetzt schon spoilern.
Also jetzt schon Spoiler. Ja. Bin sehr gespannt, was du für den Glauben tust und was es mit deiner mentalen Gesundheit macht. Da bin ich sehr gespannt und bin auch gespannt, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Der hatte oder hat sich ergeben aus der Recherche zu unserem heutigen Thema, weil ich in dem Zusammenhang, das ist ja, also ich habe das ja schon mal in einem anderen Zusammenhang ein paar Mal gesagt, dass du Themenvorschläge schickst und dann passieren Dinge, die wirklich zu diesem Thema passen, wo ich ganz klar sagen muss, es muss eine größere und höhere Macht geben, ja, wie das alles so miteinander verbindet. Und dann habe ich zu dem Thema mich ein bisschen eingegroovt und just beim Eingrooven kam ein neues Buch auf den Markt. Und auch noch von jemandem, den ich seit ein paar Jahren kenne. Jetzt, wir sind nicht befreundet, sondern wir kennen uns, ich sage jetzt mal, haben gemeinsame Schnittmengen gehabt. Jetzt ich aus ärztlicher Betrachtung und habe den einen oder anderen aus seiner Familie betreuen dürfen. Und zwar ist das der Unternehmer Omar Afkir, heißt er. Und er hat ein Buch auf den Markt gebracht, das heißt, ein Muslim ist erfolgreich, sonst stimmt was nicht.
Aha.
Das habe ich dann so ein, zweimal gelesen. Mhm. Also den Titel einfach nur. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, in welche Richtung geht das? Und das ist natürlich dann das Spannende, dann groovst du dich in das Buch ein und dann guckst du mal so nach ein paar Zitaten und so weiter und so fort. Und im Grunde muss man halt natürlich erstmal ganz klar sagen, der Titel regt ja erstmal dazu an, so nach dem Motto, ja Moment mal, das ist ja ein Buch für Moslems. Ja, ist natürlich nicht, sondern die Inhalte darin und auch vor allen Dingen der religiöse Hintergrund ist natürlich auf der einen Seite für Moslems, aber ansonsten für jeden spirituell orientierten Menschen. Von mir aus auch für einen Nichtgläubigen, weil die Elemente, die uns der Glaube grundsätzlich vermittelt, oder die Tugenden, nennen wir es mal so, sind ja eigentlich Tugenden, für die jeder stehen möchte. Die werden wir im Einzelnen gleich durchgehen. Und da gab es einen in diesem Zusammenhang, eine Passage, die ist wirklich, also die ist schon stark, wenn man eben gläubig ist oder auch spirituell ist. Und zwar, ich möchte einfach nur mal vorlesen, und das war mein Mental Health Moment der Woche, sich das einfach nur mal zu vergegenwärtigen. Die Meinung der Menschen über dich hat Macht. Bis du begreifst, dass nur ein Urteil zählt, nämlich das Urteil des Schöpfers. Und in diesem Moment verliert die Meinung der Menschen jede Kraft über dich. Und auch da nochmal, Thema Schöpfer und so weiter. Das Schöne ist, die meisten Bücher, also die meisten religiösen Bücher, der Koran, die Bibel etc. pp., was da relativ zweifellos ist für alle diese Glaubensrichtungen, dass es einen Gott gibt. Es ja. gibt jetzt, ne, so. Deshalb kann man da viele Dinge schon mal miteinander vereinen. Und aber auch noch mal dieses, wenn man dieses, ich nenne es mal bewusst, dieses Rollenspiel, wie viel man sich von anderen Menschen auf der einen Seite gefallen lässt, wie man vielen Leuten gefallen möchte, haben wir auch eine sehr, sehr schöne Folge meiner Meinung nach zu gemacht vor kurzem. Aber wenn man sich auf die Tugenden und auf seinen Glauben, auf seine Spiritualität konzentriert, dann hat das eben nicht diese Bedeutung, die viele aber für sich fast schon als Lebenselixier benötigen. Und das fand ich sehr stark, also dass er das so rausgearbeitet hat und dann wirklich in 2-3 Zeilen zusammengefasst hat, weil es eben, es hat was. Du kannst auch meiner Meinung nach das aus dem Schöpfer, mach das weg. Nimm Vater, nimm Mutter, nimm Frau, nimm Mann, nimm Sohn. Spielt keine Rolle. Aber nimm etwas, was eine hohe Stellung für dich besitzt. Ja. Und dann relativierst du alles andere. Und das ist halt schon stark. Das muss man sagen. Ich fand das sehr stark. Und ja, ich kann schon sagen, ich glaube, das Buch kann man empfehlen, auch wenn man eben kein Moslem ist, weil der Hintergrund und wie der dazu kommt, diesen Titel so zu verfassen, dass ein Muslim erfolgreich ist, sonst stimmt was nicht. Ich glaube, das fängt der gut ein. Und deshalb wird es bestimmt auch vielen anderen Spaß machen. Und falls uns Omar zuhören sollte, ich weiß es nicht, herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch und viel Erfolg damit.
Ich war gerade parallel bei Amazon, habe das jetzt bestellt. Und bin sehr gespannt. Ja, danke für den Buchtipp. Vielen Dank für den Buchtipp.
Das sehr gerne. Richtig, sehr gerne.
Sehr gerne. Cool, sehr gut.
Wie lief die Woche bei dir? Hatte sie auch was mit dem Glauben zu tun?
Ja, ich bin vom Glauben abgefallen.
Soll es auch geben.
Nein, mir ist ein Zitat über den Weg gelaufen von Cornelius Johannes Franken. Das ist ein Niederländer, ein Schriftsteller und Publizist. Und das musste ich posten bei mir. Ich bin so gut wie nirgendwo mehr so richtig, richtig aktiv, weil ich einfach beruflich zu viel mit den sozialen Netzwerken zu tun habe. Hab's aber dennoch gepostet, das Zitat von ihm. Und zwar lautet es: Der wahre Freund weist uns auf unsere Fehler hin. Der falsche weist die anderen darauf hin. Und ja, das passt irgendwie so ein bisschen in meine Welt, weil zum Hintergrund war das so, dass, kennst du das, wenn jemand sehr schnell, sehr groß von Freundschaft spricht und von sehr viel, also das ist ganz toll und also ist wirklich, also und da auch ganz viel. So, dann machst du vielleicht mal so den einen oder anderen Fehler, nichts Großartiges, und jemand distanziert sich sofort und sucht sich jemanden anderen zum Spielen. Und du kriegst das so mit. Und du kriegst das auch erstaunlicherweise durch die sozialen Netzwerke mit. Und du denkst so, warte mal. Also, okay, ich habe vielleicht das ein oder andere auch falsch gemacht, habe vielleicht die ein oder andere Verabredung abgesagt. Gab es Gründe für, habe ich auch versucht zu erläutern. Und so weiter und so fort. Aber wenn, also in meinem Verständnis ist es so, also das geht ja dann auch in Richtung Glaube, wenn ich von Freundschaft spreche, dann ist es so, dass manchmal auch eine Freundschaft solche Sachen auch aushalten muss, dass wenn man sich auch mal eine längere Zeit nicht sieht oder dass es Dinge gibt, die dann in der Priorisierung vorne stehen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass diese Freundschaft nicht gut ist oder gepflegt wird, sondern es hat damit zu tun, dass es Perioden gibt, wo es manchmal schwierig ist. Und manchmal geht es auch über Monate, manchmal geht es sogar über Jahre hinweg. Und ich gehe immer davon aus, so das ist dann vielleicht dann auch meine naive Romantik, dass man, wenn einen etwas stört oder wenn einen etwas schmerzt, dass man den anderen darauf anspricht und sagt, hey, fand ich irgendwie nicht cool oder finde ich jetzt nicht mehr cool. Gerade dann, wenn man von Freundschaft spricht. Das ist aber nicht passiert. Also, ihr habt es jetzt selber gemerkt, das ist nicht passiert, sondern dann dreht man sich um und geht einfach in eine andere Richtung und sucht sich neue Freunde. Weil die Konfrontation gescheut wird. Weil der Konflikt gescheut wird. Wo meine Ethik aber dann aber auch und meine Vorstellung von Freundschaft nicht mehr stimmt. Wo ich dann sage, okay, vielleicht ist meine Art oder meine Definition von Freundschaft ganz anders gelagert als auf der Gegenseite. Und dieses, ich war ja immer jemand, der sehr vorsichtig war, wenn jemand so diese Freundschaft sehr gejubelt, also sehr hoch gefeiert hat und sehr schnell vor allen Dingen. Kennt man ja so ein bisschen von Beziehungen irgendwie, wenn man jünger ist oder so, dann ist man völlig verknallt und dann sagt man, hey, lass uns heiraten, gar fast schon, ja. Weil man irgendwie so überwältigt ist und plötzlich merkt man so, oh, Luft raus, ciao. So, das ist so, in der Pubertät ist das irgendwie fast normal. Aber wenn man dann irgendwann in ein Alter kommt, wo man dann tatsächlich erwachsen wird, geht man doch eigentlich dann mit Enttäuschung, Verletzung, auch was Freundschaften angeht, so damit um, dass man auf jemanden zugehen kann und sagen kann, pass auf, die Freundschaft zwischen uns ist mir was wert. Ich komme gerade mit ein paar Sachen nicht klar. Können wir das irgendwie ausräumen? Das ist nicht passiert. Und ich fand das sehr, sehr traurig. Ich fand es auch irgendwie krass, dass sowas passieren kann, dass sowas dann auch in meiner Welt passieren kann. Und ja, deshalb war es vielleicht dann auch ein Mental Health Moment der Woche, der nicht unbedingt so happy war, aber der mir auch wieder geholfen hat, insofern, als dass ich, glaube ich, auch mit dem Thema Freundschaft vorsichtiger umgehen muss, beziehungsweise auch, wen lässt du so an dich ran? Also überprüf vielleicht, spreche ich jetzt mit mir, auch ein bisschen Schützung, ne? Du hörst mir zu, Menschen da draußen auch, aber guck dir vielleicht einen Moment lang länger an, mit wem du es da zu tun hast und wie eine Gegenseite so mit Freundschaft umgeht. Heute ist in diesem verrückten Podcast ein besonderer Tag, weil wir haben für die nächsten 10 Wochen einen ganz, ganz tollen Partner, nämlich Brooks Running, mit an Bord. Und wir werden einiges über Brooks erfahren. Und ich freue mich deshalb, weil ich mit der Marke Brooks schon so lange verbunden bin und auch meinen ersten Marathon vor vielen Jahren in Brooks Schuh tatsächlich gelaufen bin. Und das war eine besondere Erfahrung. Den Schuh gibt's in dieser Originalform gar nicht mehr. So lange ist es schon her. Ich bin mal gespannt, ob sich der Geschäftsführer von Brooks dran erinnern kann, der heute mein Gast ist in der ersten Folge. Genauer gesagt, der Territory Director, Central Territory, Bastian Hübschen. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Bastian?
Unglaublich, ja. Alles richtig gesagt. Schön, dass ich hier sein darf. Hi.
Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ja, du erinnerst dich vielleicht noch an den Transcend von Brooks.
Absolut, ja. War ein Spitzenmodell, ja. War so das hochpreisigste Modell, was wir zu der Zeit hatten.
Genau, ich hatte.
Das war dein Schuh?
Das war mein Schuh. Ich war damals noch ein bisschen zu schwer, deshalb war es toll, den zu haben beim Marathon. In Orange, kann ich mich erinnern. Und er ist jetzt eigentlich aufgegangen in einem ganz anderen Modell, richtig? In dem Adrenaline 9 GTS. Das müsste man im Grunde genommen der Vollständigkeit in der Neuzeit sagen.
Ja, du kannst aber letztendlich irgendwie sind wir da ziemlich breit aufgestellt. Also ich glaube jetzt ehrlich gesagt, so wie ich dich jetzt hier so sehe, kannst du einige Modelle bei uns laufen. Von daher, du bist ja auch noch gut dabei, so wie ich das weiß.
Wieder, muss man sagen. Wieder. Ich hatte mal auch eine Leidenszeit, wie viele Läuferinnen und Läufer auch. Aber ich bin wieder langsam im Game. Ja, das stimmt. Bastian, ich würde dich gerne mal so ein bisschen reinholen. Es gibt viele, die kennen Brooks und ich glaube, man kann jetzt kontrollieren, weil ihr seid seit nach ganz, ganz langer Zeit die Nummer 1 im Laufsport, im Running-Bereich geworden als Marke. Dafür habt ihr lange gekämpft, das habe ich mitbekommen, immer hautnah und viele tragen Brooks und immer mehr augenscheinlich. Und die Marke vielleicht noch nicht kennen oder nicht in der Tiefe kennen. Es gibt euch schon noch viel, viel länger als 20, 30 Jahre, nämlich genau seit 1914. hol uns doch mal so ein bisschen rein in die Geschichte von Brooks. Was gibt es so als neuralgische Punkte, wo du sagen würdest, das ist wichtig, über Brooks zu wissen?
Ja, also letztendlich ja, uns gibt es unglaublich oder gibt es sehr lange. Wir haben eine lange History und es ist auch so, dass wir als Marke vielleicht nicht so präsent sind wie andere Marken außerhalb der Running-Szene. Ja, es gibt dort einige Punkte. Also letztendlich, als die Marke gegründet wurde, war es jetzt nicht der primäre Auftrag der Marke, sich ausschließlich nur auf Laufen zu fokussieren und konzentrieren. Wir haben Basketballschuhe gemacht, wir waren im Fußballbereich tätig, wir haben Schlittschuhe gemacht. Also wir waren Schlittschuhe nicht, aber Baseballschuhe. Also wir waren wirklich breit aufgestellt und haben dort dann eigentlich so der Punkt, den ich eigentlich so für mich als wichtigsten mit ansehe, war eigentlich dann der Punkt, als wir als Marke gesagt haben, wir machen ausschließlich nur noch Performance-Running-Schuhe. Und das ging dann einher mit unserem Präsidenten, den wir zu der Zeit hatten, Jim Weber. Im Jahr 2001 war das, glaube ich. Und das war so ein Turning Point für uns als Marke. Also weil da wirklich gesagt wurde, okay, wir lassen das ganze andere hinter uns und fokussieren uns nur auf unsere Stärken und haben dann dementsprechend seitdem uns dort wirklich ausschließlich auf diesen Bereich spezialisiert. Und das war so der Turning Point für die Marke Brooks, der dann für uns auch wichtig war, um dann die ganzen Folgeschritte zu machen. Ich dann darüber hinaus, also man könnte jetzt einzelne Produkte und Technologien jetzt noch hervorheben, aber dann ein zweiter Punkt war eigentlich dann auch unser Investor, den wir dann 2006 bekommen haben, Berkshire, der natürlich als Investor so für uns ein absoluter Lottogewinn ist. Für die Amerikaner ist das ja auch wie so ein Gütesiegel. Also wenn du den, wenn du Warren Buffett als Investor hast, dann hast du auch den Background und auch die Freiheit als Marke, dich zu entfalten und zu entwickeln. Und das macht es auch so interessant für uns als Marke, weil du kannst, wir arbeiten nicht auf Quartalsergebnisse hin, sondern auf langfristige Ergebnisse hin, und das macht das Ganze so interessant.
Ich fand Brooks auch deshalb interessant, weil ihr immer auch eine Philosophie hattet. Habt ihr immer noch? Wie hat sie sich geändert? Ist es immer noch dieselbe? Welche ist es? Wie würdest du es beschreiben?
Letztendlich ist der Läufer bei uns im Mittelpunkt und wir haben uns wirklich darauf fokussiert, mit unserer Philosophie die Leute die zu unterstützen beim aktiven Lebensstil. Wir versuchen dementsprechend auch dann die Produkte drumherum zu bauen, also dann spezifisch für den individuellen Läufertyp. Und wir haben es auch immer versucht, also wir hatten verschiedene Claims auch. Eigentlich so der bekannteste, der uns begleitet hat, war dieser Run Happy Claim, also uns als Marke oder das Laufen auch nicht so bierernst zu nehmen, sondern zu gucken, dass wir uns als Marke da auch dem Spaß widmen. Und das haben wir, das hat uns ganz, ganz lange begleitet hat uns auch viele. Ja, wir haben viele Aktionen gemacht, die, glaube ich, ziemlich besonders waren, die uns als Marke da auch wirklich differenziert haben zu unseren Wettbewerbern, und haben dann letztendlich uns auch dahingehend jetzt weiterentwickelt, dass wir dann irgendwann diesen Claim geändert haben von zu Let's Run There, wo wir den nächsten Step als Marke jetzt eigentlich gemacht haben oder machen, um ein Wachstum zu werden. Um einfach dort auch eine andere Glaubwürdigkeit zu bekommen, indem wir jetzt auch dann sehr viel mehr mit Athleten zusammenarbeiten, im Eventbereich wieder tätig sind, was wir in der Vergangenheit da weniger gemacht haben.
Es ist ja inzwischen ein echter Dschungel geworden, wenn man laufen will. Also Läuferinnen und Läufer in Deutschland alleine, die Zahlen gehen andauernd immer weiter nach oben. Man spricht so zwischen 13 und 14 Millionen Menschen, die aktiv sind oder regelmäßig laufen. Und immer und überall werden Laufschuhe getragen, auch im Tagesgeschäft quasi. Und da irgendwie noch durchzukommen und zu checken, okay, welche Marke ist es denn für mich, ist gar nicht so einfach. Was ist der Unterschied zwischen Brooks und anderen Marken? Wie würdest du es beschreiben?
Also erstmal zu dem Kommentar vorher. Ich glaube, Laufen, und ich bin jetzt ja auch schon lange in der Laufbranche tätig, so cool und so angesagt wie laufen jetzt, das war es noch nie. Also das sieht man mit den Running Crews, das sieht man auf den Events mit den an den Teilnehmerzahlen. Alle Läufe sind komplett ausverkauft. Man sieht, dass wir und auch unsere Wettbewerber um Sichtbarkeit kämpfen bei den großen Events. Also da passiert gerade ganz, 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 ganz viel. Und wir haben aber grundsätzlich für uns als Marke auch gemerkt, dass es extrem wichtig ist, glaubwürdig als Marke zu sein, authentisch als Marke zu sein. Und wir sind durch diesen USP, dass wir wirklich uns ausschließlich auf diese aufs Laufen und aufs Running fokussieren, das ist, glaube ich, das, was uns wirklich dann zu unseren Wettbewerbern differenziert. Plus unsere Vertriebsstrategie, die sehr stringent ist. Wir haben eine sehr stringente selektive Distribution, mit der wir schon seit Jahren arbeiten. Plus, dass wir ein Ownership haben mit Berkshire, was, glaube ich, sehr einzigartig ist im Markt und was wirklich unser USP ist.
Wohin geht die Reise? Also ihr habt jetzt wirklich das geschafft, woran ihr lange, lange gearbeitet habt. Ich habe es eingangs gesagt. Ihr seid jetzt die Eins im Running. Wie sieht die Zukunft für Brooks aus? Was würdest du dir wünschen?
Wir haben als Marke, auch wie du es gerade schon gesagt hast, sind wir in vielen Bereichen, bei vielen Kunden sind wir die Marke Nummer eins. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns, glaube ich, das Allerwichtigste, auch jetzt in der Zukunft, uns so aufzustellen, dass wir wirklich alle Läufer erreichen, was natürlich wichtig ist jetzt gerade mit der Entwicklung, die ich gerade vorher schon mal erwähnt habe, also weil viele junge, neue Läufer dazukommen, wir als Marke noch nicht den Bekanntheitsgrad haben wie unsere Wettbewerber, ist das eigentlich so unsere Hauptaufgabe jetzt für die kommenden Saisons, da einfach nochmal eine Schippe draufzulegen und als Marke draußen sichtbarer zu werden.
Spielt es auch eine Rolle, dass augenscheinlich ist auch so ein Trend gibt, dass es nicht unbedingt immer noch drauf ankommt, der Läufer, Läufer, Läufer zu sein, sondern eben einfach auch, dass das Laufen ein Teil der sportlichen Aktivitäten ist. Also sprich, dass Menschen eben einfach auch vielleicht auch mal einen Schuh brauchen, den sie zum Laufen anziehen können, den sie aber auch zum Crossfit anziehen können, die sie für ihren Bewegungsalltag und ihre verschiedenen Sportarten gut benutzen können. Ist das eine Zielgruppe, die für euch auch relevant wird oder mehr und mehr relevant wird? Gibt ja Marken, die setzen da ein Stück weit drauf.
Ja, absolut. Also es ist, wie du es auch ganz gut beschrieben hast, also Laufschuhe werden nicht nur ausschließlich zum Laufen benutzt. Man sieht, dass viele Schuhe auch im Daily Life benutzt werden zum Spazierengehen, aber auch so, um sich fortzubewegen. Ich meine, man sieht ja auch gerade im Lifestyle-Bereich, was da gerade passiert, dass viele alte Modelle wieder aufleben, dass viele junge Leute, Kids auch anfangen, wieder Laufschuhe zu tragen und das jetzt schon seit einigen Saisons. Also da passiert gerade ganz, ganz viel und früher waren wir als Marke wirklich ausschließlich darauf fokussiert, den Dedicated Läufer, also der wirklich, der das für sich ernst nimmt, aber derjenige, der wirklich gerne 2-3 Mal in der Woche läuft, auf Events auch tätig ist, dass wir den primär in unserer Fokusgruppe hatten und jetzt mit dem, wie du es gerade auch schon ganz schön beschrieben hast, ist es für uns extrem wichtig, alle Läufer zu erreichen. Das heißt also auch der nur einmal in der Woche läuft oder einmal im Monat läuft, der für sich das auch nutzt zum Ausgleich oder der die Schuhe auch dann nutzt, um dementsprechend sich dann nochmal anderweitig vorzubewegen, um bequemer durch die Stadt zu laufen, mit einem Hund Gassi zu gehen. Und von daher ist das Feld für uns sehr viel größer und breiter geworden und dementsprechend investieren wir jetzt auch in TV-Kampagnen und in Dinge, die wir so früher einfach als Marke nicht gemacht haben. Mit Sponsorings wie dem München-Marathon versuchen wir da auch dann dementsprechend Gas zu geben und die Sichtbarkeit zu erhöhen.
Letzte Frage an den Profi. Welches Modell ist dein Lieblingsmodell bei Brooks?
Ich laufe momentan, ich habe das Glück, dass ich Musterschuhgröße habe. Das heißt also, ich bin da gar nicht so festgelegt. Ich kann alle einmal testen und ich kann mich ehrlich gesagt ganz schwierig festlegen. Den München Halbmarathon bin ich jetzt gelaufen mit dem Launch. Genau.
Okay. Krass. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, vielleicht eher ein Hyperion. Aber gut.
Ja, Hyperion, den Hyperion bin ich gelaufen jetzt in Barcelona auch. Also ich versuche wirklich alle Schuhe einmal durchzutesten. Also ich finde, das ist das, das meinte ich jetzt gerade aber auch am Anfang. Also es ist, glaube ich, wenn man regelmäßig läuft, dann hat man auch die, und gerade wenn man den Job hat, den ich habe, und das ist ja auch mein Hobby, hat man die Chance, einfach wirklich alle Schuhe einmal zu testen und zu gucken. Und von daher würde ich mich da gar nicht unbedingt festlegen wollen. Also ich bin da wirklich sehr, wenn du unter meinen Schreibtisch guckst, da siehst du sehr viele unterschiedliche Schuhe.
Ja. Was ist das nächste Ziel, Läuferziel?
Tatsächlich, das nächste ist jetzt wieder Barcelona Halbmarathon. Ich finde es immer ein ganz schöner Einstieg. Und da muss ich mal gucken. Also ich habe das Jahr für mich jetzt noch nicht irgendwie komplett durchgeplant. Wir hatten aber unser Go-to-Market-Meeting hier in Münster gerade, und da haben wir uns mit ein paar Leuten schon mal verabredet für den Barcelona Halbmarathon.
Gutes Gelingen für den Halbmarathon und natürlich auch für Brooks. Danke, dass du da warst, lieber Bastian.
Danke, Mike.
Ja, so war das heute.
Schön. Ja. Das ist mal eine andere, auch nochmal eine andere Denkweise über das Thema. Und Zitat finde ich top.
Ist gut, ne? Fand ich auch. Ja.
Sehr gut.
Ja.
Ja, dann frage ich dich mal was. Vielleicht weißt du das.
Ich bin gespannt.
Wer ist der glücklichste Mensch der Welt? Wissenschaftlich nachgewiesen.
Eine Person oder ein Volk?
Eine Person. Eine Person. Mit Namen auch.
Der glücklichste Mensch der Welt.
Der glücklichste
das
Mensch der Welt.
Das ist ganz einfach. Das ist Burak Yildirim.
Vielleicht.
Also er ist die bekannt, Antwort, gehe ich davon aus.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde überhaupt nicht. Den Status glücklichster Mensch der Welt, den fand ich schon spannend. Mhm. Nein, aber es ist, glaube ich, schwierig, darauf zu kommen. Das ist ein buddhistischer Mönch.
Ich würde fast sagen Dalai Lama, aber ja.
Sondern ein buddhistischer Mönch namens Mathieu Ricard. Gebürtiger Franzose.
Ach so, natürlich.
Der 1978 zum Mönch wurde. Und eigentlich, also zumindest bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, aber im Grunde den ganzen Tag meditiert. Und der ist von der Universität Wisconsin untersucht worden, und vor allen Dingen seine Gehirnareale während der Meditation sind untersucht worden. Und es wurden sozusagen so viel Glücksareale in seinem Gehirn während der Meditation aktiviert, wie man es halt zuvor bei keiner anderen Tätigkeit gemessen hat. Und deshalb passt es natürlich auch ein bisschen in unsere Folge rein, mit dem Thema Glaube und in dem Fall mit dem Thema Meditation und Spiritualität. Ich habe das mal in einem Buch gelesen, unabhängig von der heutigen Folge. Und in dem Buch wurde das sogar 2-3 Mal erwähnt. Man kam immer auf den glücklichsten Menschen, und auf den glücklichsten Menschen habe ich mir gedacht, gut. Aber ich meine, jetzt den ganzen Tag nur mit Meditation verbringen, okay. Aber es gibt auch vielleicht die Möglichkeit, das ein bisschen runterzubrechen auf eine halbe oder eine Stunde Meditation pro Tag, wenn man dann weiß, dass man aber diese entsprechenden Gehirnregionen, und im namentlich ist das der sogenannte präfrontale Kortex, dass man den mit Meditation so aktivieren kann, dass es im Grunde zu Glücksgefühlen führt. Und deshalb mit der Überschrift der Glaube als Booster für die mentale Gesundheit kann man auch in diesem Fall neurowissenschaftlich bestätigen.
Nicht nur das, also es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sich dann da mal so ein bisschen reinwurschtelt. Es gab ja schon 2015 weit über 400 Studien, die alle dasselbe ausgesagt haben, dass der Glaube für die Psyche elementar ist. Das heißt also, dass er wirklich deutlich ganz klar einfach auch Menschen mental gesünder macht. Und das auf vielen, vielen Ebenen, das fand ich wirklich fantastisch, auch bei so Kleinigkeiten in Anführungsstrichen wie Süchten oder Angststörungen. Es geht nicht nur um Depressionen. Es ist so, dass der Glaube lindert. Und es gab wirklich bis ins Jahr 2015 rein 444, das ist eine Schnapszahl, aber 444 Studien, wo man wirklich eine große Zahl von Menschen immer und immer wieder untersucht hat und befragt hat. Und da ging es unter anderem, das kann man natürlich populistisch sagen, mit Gott kommen Menschen leichter vom Alkohol los. Ist aber tatsächlich so. Es gab einen Psychologen namens König, der auch dann wiederum den Bogen in die Füße schlägt, wo er sagt, dass Gläubige einen niedrigeren Blutdruck haben, besseres Immunsystem, gesündere Herzen, sie leben länger. Das alleine ist bis ins Jahr 2015, jetzt sind wir 10 Jahre weiter, 82 Mal in Studien belegt worden. In 82 Studien. Das heißt also, wir reden eigentlich immer und immer wieder. Es gibt immer und immer und immer wieder Studien, wo es um den Glauben geht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich bin nicht der Mensch, der jeden Sonntag in die Kirche rennt. Ich bin auch nicht jemand, der regelmäßig dort ist. Ich habe mit der Kirche als Institution so meine Probleme und verstehe aber jedes Mal, wenn ich in der Kirche bin, was das auch mit einem machen kann. Und das ist ja auch schon ein magischer Ort in irgendeiner Form, wenn man sich verschiedene Kirchen mal so anguckt und wer da so reingeht und wie die Gottesdienste gehalten werden und so weiter. Aber welche Rolle spielt Glaube für dich in deinem Alltag und was deine mentale Gesundheit angeht. Bin ich mal gespannt.
Also grundsätzlich eine sehr große, weil wir auch gläubig erzogen sind oder religiös erzogen sind, aber jetzt nicht fundamentalistisch oder ja fast schon radikal. Und damit meine ich jetzt nicht politisch radikal, sondern radikal im Sinne des Wortes, nämlich so nach dem Motto zwanghaft und auch unter Druck. Ne? Also ich bin mit Freunden aufgewachsen, wo Religiosität wirklich zwanghaft war, wo Schuldgefühle vermittelt wurden, wo Angst vermittelt wurde, wenn du nicht betest, wenn du nicht fastest, wenn du nicht. Und meine Eltern waren da ziemlich cool. Die haben, wie sagt man immer so schön, die religiösen Leitplanken gezogen. Die aber für mich fast schon so ein bisschen wie gesetzliche Leitplanken waren, ne? Also du sollst nicht klauen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht betrügen und so weiter. Und ich fand, also ob man das jetzt im religiösen Rahmen macht oder in einem gesellschaftlichen Rahmen, ich fand, sollte man sowieso nicht. Also egal, ob man jetzt Muslim ist, Buddhist oder was auch immer, aber lügen, betrügen, klauen, jemandem wehtun und so weiter, sollte man idealerweise nicht. Und so sind wir aufgewachsen. Das heißt, wir haben unsere Feste gehabt, Ramadan und Opferfest. Wir haben so ähnlich wie die Adventstage, hatten wir unsere Adventstage. Und so sind wir aufgewachsen. Meine Eltern haben uns das freigestellt, ob wir beten. Und meine Eltern haben es uns auch freigestellt, ob wir fasten. Und jeder hat ehrlich gesagt das gemacht, was er machen wollte. Ne? Also teilweise der Sonntag bei dir ist unser Freitag zum Beispiel. Und dementsprechend war auch das Thema, dass man gesagt hat, so Freitag gehen wir, wenn es die Schule und der Sport im Verein erlaubt, gehen wir Freitag beten. Und so sind wir aufgewachsen. So geben wir das auch an unsere Kinder weiter. An unsere drei. Und ich finde, es ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen aus der philosophischen, spirituellen Ecke da drauf guckt, dann hat das etwas für mich persönlich total Beruhigendes, weil ich nicht alles auf die Menschheit abwälzen möchte. Also ich möchte nicht immer jemanden für etwas verantwortlich machen oder jemanden als Heilsbringer sehen, sondern ich möchte, dass die Menschen für ihre Schicksale verantwortlich sind, dass sie auch Verantwortung übernehmen, auch für Dinge, die man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann als Normalsterblicher, ne? Also ob das die kriegerischen Auseinandersetzungen sind und so weiter. Es ergibt für uns ja überhaupt keinen Sinn. Also es gibt einfach keinen Sinn, Leute zwischen der Ukraine und Russland abzumurksen. Es ergibt keinen Sinn, Leute in Gaza oder in Israel umzubringen. Es ergibt übrigens gar keinen religiösen Sinn, wenn sich dann irgendwelche Terroristengruppen angeblich hinstellen und sagen, sie töten im Namen des Glaubens. Ja, na, das ist ja Bullshit, Leute. Also die, nur mal, um das auch vor Augen zu führen, es steht geschrieben, ich kenne jetzt nicht alle Bücher, aber im Koran, wenn du dich selber umbringst, löst du das Ticket in die Hölle. Du löst das Ticket in die Hölle, wenn du Selbstmord begehst. Also das heißt, wenn jemand als Selbstmordattentäter irgendwo reinfliegt, hat der das Ticket zu Dantes Inferno, ich glaube, das war in so eine siebenstufige Hölle, die er damals gemalt hatte. Du wirst durchgereicht, bis nach unten hin. Und deshalb ist es natürlich immer auch, wenn man das politisch nutzen möchte, ist das Thema Glaube ein ganz, ganz tolles Werkzeug. Weil du kannst immer an dieses Werkzeug entweder eine Spitze dran kleben oder was Stumpfes. Und deshalb ist es aber für mich persönlich was total Beruhigendes, weil es gibt mir einen gewissen Sinn, es gibt mir eine gewisse Orientierung, es gibt mir eine gewisse Klarheit, es gibt mir auch so ein gewisses Gefühl der Kontrolle. Und deshalb bin ich gerne gläubig und versuche das auch im Rahmen meiner Möglichkeiten zu vermitteln, weil ich es einfach auch vertrauensvoll finde, an Werte zu glauben, die meiner Meinung nach nahezu alle Religionen vereinen.
Ja, also es ist in diesen ganzen Studien immer wieder einfach auch davon die Rede, dass es schon sehr konkret auch um den Glauben an Übersinnliches geht. Es gibt schon auch einfach immer um Gott, es geht auch immer um Religiosität, es geht auch immer darum, dass, so wie du es beschreibst, dass dieser Rahmen einfach auch genutzt wird, um Halt zu kriegen, um was ist wichtiger, gerade in diesen Zeiten als Halt. Also egal, wo man ihn jetzt herholt, ob man das irgendwie aus der Familie holt oder dann eben einfach aus dem Glauben holt. Und logischerweise ist es natürlich auch so, wenn man dann historisch wird, dass der Glaube ganz viel ja auch bewegt hat am Ende. Ne? Also es geht, ob das Gesellschaften sind, ob das Länder und Völker sind, ob das Politik ist. Vieles ist in der Tat eine Glaubensfrage. Und für mich eigentlich fast wichtiger ist, dass man überhaupt generell an was glaubt. Ich glaube, das ist was mir immer wahnsinnig geholfen hat, überhaupt generell erstmal an etwas zu glauben. Und wenn es der Glaube an sich selbst ist, der wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch sowas, was man dann im übersetzten Sinn ja auch immer wieder auch in der Kirche, egal in welcher Kirche auch mitkriegt, das ist wichtig, dass du dich auf dich selbst verlassen kannst und dass du auch immer irgendwie jemanden hast, auf den du dich dann im Zweifel verlassen kannst, wenn du strugglest, wenn du eben, das ist ja das Elementare, du bist halt eben nicht alleine. Und wir haben ich glaube, immer wieder das Thema Einsamkeit auch angerissen. Wir haben auch eine ganze Folge darüber gemacht. Und ich glaube, dass das eben einfach auch was ist, was in diesem gesamten Kontext eine riesengroße Rolle spielt. Dass du eben nicht allein bist, sondern im Zweifel dann eben einfach auch dir im Glauben auch das Gefühl gegeben wird, du bist eben nicht allein. Du hast eine Gemeinde zum Beispiel, jetzt wenn man im Christlichen unterwegs ist, aber Gemeinden gibt es logischerweise dann auch, ja in deiner Kultur, auch Kirchengemeinden logischerweise, also sogar sehr große Kirchengemeinden, sehr große Ansammlungen, teilweise viel, viel größer als bei uns. Das ist was ganz Subjektives, so mit der Institution Kirche, so wie wir sie in Deutschland haben, habe ich dann das oft auch meine Probleme gehabt. Einfach auch deshalb, weil man dann auch sieht, so, wo geht denn dann die Kirchensteuer so hin? Und ist es denn überhaupt notwendig, wenn man weiß, ich glaube, du hast es mal gesagt, dass die katholische Kirche, glaube ich, der größte Immobilienbesitzer der Welt ist. Also das ist schon, schon enorm, was man da auch so in Sachen Reichtum, Hashtag letzte Folge, angesammelt hat. aber ich glaube wirklich, dass das ist für, da bin ich groß geworden, erstmal grundsätzlich an etwas zu glauben und an dich zu glauben oder auch daran zu glauben, dass vieles einfach auch wieder gut wird oder an das Positive und an das Gute zu glauben. Auch dann, wenn man nicht unbedingt das so an der Oberfläche sieht, dass es das gerade gibt, also eine Form von Hoffnungslosigkeit. Ist es aber, also ist es so, dass du den Glauben rein spirituell für dich benutzt oder ist es auch im übertragenen Sinne ein Glaube, der noch auf anderen Ebenen bei dir passiert, sodass deine mentale Gesundheit davon profitiert?
In vielerlei Hinsicht. Also es ist ja so ein bisschen das Schöne an dem Überbegriff Glaube, weil jeder kann ihn ja wirklich für sich definieren oder für sich auch nutzen. Ich habe natürlich eben jetzt mal den klassischen religiösen Glauben und dann natürlich auch das Thema spirituell. Ich habe vor allen Dingen den Glauben an Menschen, nicht nur an mich selber, sondern auch an andere Menschen, dass viele Menschen einfach gut sind und auch Gutes bewirken wollen und Gutes tun. Das hilft mir auch. Also ich sage mal, natürlich, wir sind ja von Clickbaits umgeben. Und natürlich verkauft es sich leider Gottes in vielen Bereichen, verkaufen sich Schlagzeilen, die etwas negativer einzuordnen sind, immer ein bisschen besser, weil es ja sofort auch das Alarmzentrum und das Angstzentrum im Kopf aktiviert. Als wenn man zum wiederholten Mal sagt, meine Güte, ist die Welt schön. Und deshalb ist es da natürlich auch wichtig, dass man so ein paar psychische Anker mal werfen kann, um sich da auch selber rauszuholen. Ich sagte es ja, wir können ja in vielerlei Hinsicht unsere Meinung äußern und auch unsere Einstellung und wie wir das so sehen. Aber wenn man es immer so ganz hart belegen möchte, dann hilft natürlich immer das Wissenschaftliche oder auch die Studien, die du belegt, die du eben angeführt hast. Und ich habe es ja mit Mathieu Ricard eben kurz erwähnt, dass die Kollegen aus Wisconsin eben mit verschiedenen Bildgebungen, mit verschiedenen Instrumenten das gemessen haben. Ob das eine funktionelle MRT-Untersuchung ist, eine sogenannte EEG-Untersuchung, also wo Gehirnwellen, ähnlich wie beim EKG des Herzens, abgeleitet werden, dass eben Gebete oder Meditation, religiöse Rituale, dass das eben beruhigt, dass das glücklich macht, in dem Sinne, welche Gehirnwindungen aktiviert werden. Und dann, und das ist sicherlich auch nochmal wichtig, gibt es ja unsere berühmte Amygdala, nicht zu verwechseln mit der Prinzessin aus Star Wars. und von diesem Gehirnareal, was unser Alarmzentrum ist und auch ein Stück weit unser Angstzentrum, sinkt die Aktivität unter Gebeten oder eben Meditation. Also ich meine, man kennt das ja, man hat vielleicht mal so Situationen erlebt, wo man sich wirklich schlecht gefühlt hat, Gott bewahre, vielleicht auch mal krank war und so wie so ein Stoßgebet mal auch los wird. Auch wenn man jetzt nicht gläubig ist, aber wo man wirklich sagt, hilf mir das zu überstehen. Wer das ist, ob das hilf mir lieber Gott oder hilf mir Jesus, hilf mir Mohammed, hilf mir X oder Y oder hilf mir, ohne dass man das klassifiziert, das sind ja auch schon Glaubensmerkmale. Und am Ende, du hast es sehr schön auch gesagt, oft ist es so, dass das Entscheidende, und das ist ja meiner Meinung nach auch etwas, was Religion vermitteln. Der vielleicht wichtigste Glaube ist der Glaube an sich selbst. Und in dem Moment, wo man sich selber elektrisieren kann, wo man sich selber spiritualisieren kann durch eigenes Engagement, durch Fähigkeiten, durch Kenntnisse, durch ganz altmodische Dinge, die man aber für sich einfach automatisiert hat, wie, hört sich jetzt komisch an, aber wie Bitte und Danke, wie höflich sein, wie jemandem in die Jacke helfen und so weiter. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber heutzutage mehr oder weniger völlig dahingesiecht sind. Und alles Möglichkeiten, um sich wirklich einen schönen Tag zu machen oder auch einen schönen Moment. Und deshalb ist es halt für mich wirklich so eine ganze Klaviatur an Möglichkeiten. Und ich ziehe mir raus, was ich brauche. Bin ich mal scheiße drauf? Ja, klar. Gehört aber auch dazu. Weil ich kann ja nicht die ganze Zeit rumlaufen wie so ein Glücksbärchi. Weil es ist auch ein Unreal. Ich bin ja auch ein Mensch, ne? Also mein Gehirn hat ja auch verschiedene Areale und meine Hormone haben auch eine unterschiedliche Tagesdynamik. Das heißt, man muss auch mal aus der Haut fahren dürfen, man muss sich auch mal ärgern dürfen und so weiter. Aber entscheidend ist, komme ich da runter? Kann ich mir einen Stressstöpsel ziehen? Wenn ja, wie? Und da hilft mir sowas sehr.
Erstaunlich. Das ist auch deckungsgleich mit vielen, 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 vielen Studien, was du gerade gesagt hast. Und es ist auch so, dass ich etwas total unterschätzt habe. Also mir hat es immer gut getan und ich fand es auch immer schön, aber dass das Singen in der Kirche eine so brachiale und brutale Wirkung hat, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Es gibt zum Beispiel, also klar, gesprochenes Gebet ist klar, aber ähnlich so wie beim gesprochenen Gebet erleben Menschen beim gemeinsamen Singen einen sogenannten, Achtung, Flow of Emotions, sagt zumindest Christoph Wolf, der ist Psychologe an der Freien Universität, der sich mit der mächtigen Wirkung von Ritualen auf den Menschen beschäftigt. Und zwar mit dem Flow, sagt er, mit meinen Psychologen, einen Zustand, in dem der Mensch in einer Sache aufgeht, sich ganz auf sie konzentrieren kann und dabei ein Glücksgefühl empfindet. Also das, was du gerade gesagt hast, nur in Form von Singen. Und dieses Phänomen kennt, klar, natürlich irgendwie auch jeder, der schon mal zum Beispiel unser Thema auch immer wieder in einem Fußballstadion war, mit den anderen Fans gesungen hat und Spiritualität, findet der Mensch dann logischerweise auch an den unterschiedlichsten Orten, wo eben gesungen wird. Aber ich habe das, weiß auch genau, ich habe vor kurzem mit meiner Frau gesprochen, die in einem Chor singt und dann zum Beispiel auch in Kirchen singt. Und es gibt so ein Event, wo die ganze Kirche voll in Kerzen getaucht ist. Also du hast keine andere Lichtquelle als das. Und sie beschreibt das auch so, ich habe mir das leider noch nicht angucken können, weil ich dann entweder Kinderdienst habe oder unterwegs war. Aber sie beschreibt das auch als einen magischen Moment, wenn du willst. Und da geht es eben um diese Kombination aus Singen, dann hast du dieses Gebäude logischerweise auch, was natürlich auch eine gewisse Macht auch mächtig daherkommt, dann die Magie der Kerzen, also kommt vieles zusammen, aber es geht vor allen Dingen unmittelbar einfach auch mit diesem emotionalen Flow und kann ich ehrlich gesagt nur unterschreiben, aber mir war es nicht bewusst, dass das elementar einfach auch was verändern kann, wirklich auch nachgewiesen verändern kann. Ich weiß nicht, wie oft du singst, und wie oft du das dann auch im kirchlichen Kontext tust, aber einfach und ich habe heute Morgen Hey, Wiki. Aber ich hatte das vergessen, aber bei meinem kleinen
Kind. Evergreen.
Ja, klar, aber ich hatte es vergessen. Es war weg, bis ich Kinderlieder gesucht habe, beziehungsweise neue Serien für Kinder und auch Wiki, aber anderes Thema.
Ja, du wirst natürlich jetzt schmunzeln, aber du wirst es ja schon gedacht haben, dass ich als alter Muslim-Junge in einem Gospelchor gesungen habe.
Nein.
Ja.
Das ist ein Skandal.
Ja, oder großartig. Und ich fand's großartig.
Ja, jetzt ist es sowieso Singen, großartig, aber ja.
Weil das Singen in der Kirche, und wir haben in der Kirche geprobt, wir haben in den meisten Fällen auch in der Kirche gesungen. Es gab dann ab und zu mal so Auftritte, die dann einfach in einem Saal waren, aber die Proben allein und also wenn mich etwas musikalisch wirklich am meisten beeindruckt hat, dann war das das Singen in der Kirche. Diese Akustik und dann damit verbunden natürlich auch die Texte. Ich meine, das waren auch einfach Popsongs, das waren Soul-Lieder, das waren aber auch Lieder, wo es um Spiritualität und um den Glauben ging. Und wenn wir die geschmettert haben, also wirklich, das war Gänsehaut. Also wir haben selber Gänsehaut bekommen von unserem Gesang. Also es war wirklich unglaublich, unglaublich. Und ich bin natürlich wie die Jungfrau zum Kinde zu dieser Situation gekommen, weil wir damals, also beziehungsweise läuft ja immer noch so, aber wir haben innerhalb der ersten Semester den sogenannten Präparierkurs, wo wir Leichen, also Menschen, die sich dann eben postum zur Verfügung gestellt haben für die Wissenschaft, präparieren, so muss man es letztendlich sagen. Und am Ende des Kurses, am Ende des Semesters gibt es dann einen gemeinsamen Gottesdienst für diese Menschen. Und da wird der jeweilige Jahrgang, das jeweilige Semester dann aufgeteilt in Gruppen und jeder darf sich dann irgendwas ausdenken, was er dann bei dem Gottesdienst zum Besten gibt. Und dann haben wir uns zusammengetrommelt und gesagt, ja, dann machen wir doch einen Gospelchor, proben und singen dann bei dem Gottesdienst ein Lied. Das haben wir dann gemacht und haben diesen Gospelchor aber dann, weil es uns so viel Freude bereitet hat, knapp 10 Jahre weitergeführt. Und uns dann einmal die Woche getroffen, dann haben wir geprobt, dann haben wir Auftritte gehabt. Also es war eine unglaubliche Zeit und die Erfahrung war auch absolut unglaublich, weil es einem echt viel gegeben hat. Und dann natürlich auch, also stimmlich, gesanglich, musikalisch, diese Atmosphäre. Und als wir auch jetzt zuletzt, du hast es ganz am Anfang mal gesagt, wenn man in so eine Kirche reingeht oder überhaupt in so ein Gotteshaus, nennen wir es mal so, ob das ein Tempel ist, ob das eine Moschee ist oder eben eine Kirche, also diese Atmosphäre, die da herrscht und vor allem voran auch so Dinge wie Sauberkeit, Respekt, der da diesem Ort entgegengebracht wird. Allein das ist ja schon also fabelhaft. Und es gibt nicht viele Orte, die einem Menschen diesen Respekt und diese Besonderheit und wie soll ich es formulieren? Also, dass das so beeindruckend auf jemanden wirkt, herstellen, wie eben diese religiösen Häuser. Und daran merkt man auch, dass das letztendlich natürlich von so wie man jetzt unsere Vorahnen und Vorväter so kennt, da spielte der Glaube ja auch nochmal eine ganz andere Rolle. Ja. Aber auch das wird natürlich schon in uns ein Stück weit weitergetragen.
Ja, und es geht sogar noch ein Stück weiter. Ich gehe nochmal so ein bisschen in die Wissenschaft, in die Forschung. Und es wurde zum Beispiel auch innerhalb genau dieser Studien, die Frage gestellt, sind religiöse Speisevorschriften gesund? Oder vielmehr, sind gläubige Menschen die gesünderen Menschen, weil sie anders essen? Und ja, das ist tatsächlich der Fall. Jetzt haben wir natürlich immer so, Glaubensstränge, wenn du willst. Also, was ist jetzt ein gesundes Essen, was ist nicht so gesundes Essen? Ich glaube aber, es gibt dann doch so ein paar Parameter, die dann klar machen, was es ist. Aber bei Juden und Muslimen zum Beispiel ist es so, dass sie kein Schweinefleisch essen. Jetzt aber, glaube ich, unstrittig, wenn du zu viel Fleisch konsumierst, ist es vielleicht nicht unbedingt so richtig gesund. Auch jetzt irgendwie nichts Neues. Aber gut, also nur da, wenn man dann einfach nochmal in die Historie reinguckt, gibt es dann auch die Hindus zum Beispiel essen meist kein Rind. Viele Hindus und Buddhisten sind sogar Vegetarier, nennen sie also überwiegend von pflanzlichen Nahrungsmitteln und nach Empfehlung der DGE ist weniger rotes Fleisch und mehr Gemüse schon mal nicht schlecht, sage ich jetzt. Auf der anderen Seite sagt man jetzt aber auch, dass religiöse Menschen generell möglicherweise zu viel essen und scheinen zum Übergewicht neigen. Auch eine Studie, die das ergeben hat. Aber es gibt tatsächlich einige Studien, die nämlich genau das Verhältnis von Religiosität und Körpermaßen untersucht haben. Und der Forscher Harold König hat sie in seiner Metastudie zu Glauben und Gesundheit mit ausgewertet. Und glaubensbasierte Abnehmprogramme hätten sich als absolut effektiv erwiesen. Das muss man sich mal reinziehen. Also es ist sogar, wenn du willst, nicht nur für die Seele elementar, sondern es ist durchaus auch, wenn man dann sich da mal richtig drauf einlässt und in die Tiefe geht, für den Körper, also für die Füße ist auch gar nicht so schlecht.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, wenn es gelebt wird. Also ich sag mal, bleiben wir mal beim Thema, also wo ich natürlich jetzt die meisten Informationen habe und vielleicht auch liefern kann. Wenn wir jetzt im Islam uns mal anschauen, was da auf dem Index steht, dann haben wir zum einen das Schweinefleisch, was du gesagt hast. Wir haben Alkohol, wir haben Zigaretten, wir haben Drogen. Also alles, was den Menschen abhängig macht, ist auf dem Index. Gibt es jetzt in den muslimischen Ländern, Türkei, arabische Welt und so weiter und so fort, gibt es da Raucher? Gibt es da Leute, die Alkohol trinken? Gibt es da Leute, die auch Schweinefleisch essen? Gibt es da Leute, die Gras rauchen? Oder mal koksen? Ja, natürlich. Warum? Weil der Mensch nun mal so ist. Mhm. Aber wenn man es, und ich meine jetzt nicht streng im Sinne von streng religiös, sondern streng nach Vorgabe, wenn man sich an diese Dinge halten würde, dann glaube ich, könnte man relativ bescheiden sagen, wenn du keinen Alkohol trinkst, wenn du nicht rauchst, wenn du keine Drogen konsumierst, lassen wir mal das Thema Schweinefleisch weg, ist es wahrscheinlich gesünder. Ich glaube also, diese Aussage könnte man treffen. Und das ist halt, was ich auch am Anfang gesagt habe. Wenn man die Bücher durchliest und die Quintessenz daraus zieht, hinsichtlich Ernährung, hinsichtlich Charakterbildung, hinsichtlich Integrität, hinsichtlich Gemeinschaftsgefühl und auch Zweck und Sinn für eine Gemeinschaft, boah, dann bieten diese Bücher, das sind eigentlich die besten Ratgeber, nicht die von Tony Robbins und so weiter und so fort, ja. Sondern die besten Ratgeber sind streng genommen die religiösen Bücher, weil da auch viel drinsteht, was uns über viele, viele Jahrtausende verbunden hat, was auch vor vielen Jahrtausenden wichtig war und was wir in die aktuelle Neuzeit übertragen können, sollten, dürfen. Und ich glaube, es gibt kaum ein Werk, was viele Menschen über ganz viele Epochen so miteinander verknüpft wie die religiösen Bücher.
Ich glaube, vielleicht auch Teil der Wahrheit ist ja, dass auch die Religion immer missbraucht wurde. Und ich glaube, das ist einfach auch der Glaube dann auch zu Manipulationszwecken eingesetzt wurde. Das ist auch Teil der Wahrheit, leider. Und da dann einfach immer Argumente gezogen wurden, und um sich zu rechtfertigen, warum man Dinge getan hat. Also das heißt, ja. Ist es da, gerade was den Glauben angeht, egal welcher Glaube das auch immer sein mag, ist es nicht mal alles Gold, was glänzt, aber ich finde, guter Punkt. Was ich da übrigens auch vermisse in dieser ganzen Ernährungsgeschichte, das Thema Zucker, by the way, wo wir beide ja, sagen wir mal so, uns auch hingezogen fühlen, das eine oder andere ja, Mal.
Auf jeden.
Ja, was ja auch eine Art von Sucht sein kann, ja. Um das auch noch kann, um das auch vorsichtig zu sagen. Aber nein, also Spaß beiseite, wer ist schon frei von Lastern?
Das ist, von glaub, Sünde, ja. Wer ist schon frei von Sünde?
Ja, das stimmt. Ja. Nein, aber generell finde ich, ist es interessant, dass du wirklich einfach ganz egal, wo du dich jetzt da irgendwie mal genauer mit beschäftigst, feststellst, dass es immer eigentlich in der Geschichte der Menschen immer einen direkten Link gegeben hat und dass die Kirche logischerweise auch oder auch der, sagen wir mal, der Glaube als eine Art Zufluchtsort galt. Und bis heute logischerweise ist das so. Und ich glaube, dieser Zufluchtsort, egal wie der aussieht, ob das jetzt ein Kirchengebäude ist oder ob das hat jeder vielleicht auch so sein persönliches. Ich weiß zum Beispiel auch, dass ein Zufluchtsort auch regelmäßig für mich an neuralgischen Punkten auch der Besuch zum Beispiel eines Grabes ist. Also zum Beispiel meiner Großmutter, da war ich jetzt irgendwie gerade wieder neulich in der Nähe und unterwegs zu einem Termin und ich wusste, ich bin knapp mit der Zeit, war mir aber alles total egal, weil ich unbedingt war mir wichtig, dass ich da an diesem Zufluchtsort, und das ist mein Zufluchtsort, einmal halte und eine halbe Stunde dort verweile und mir auch nochmal die Kraft nehme, die ich nicht mehr hatte oder Energie, die ich nicht mehr hatte, um mich da wieder aufzuladen. Und auch gerade da war ich so ein bisschen auch in der Phase, wo den Glauben an wenig zu verlieren, nicht an Gott oder irgendein spirituelles Ding, sondern eher an Menschen vielleicht auch. Und dann ist dieser Zufluchtsort einfach ein guter Ort. Und es ist ja eigentlich total egal, was für ein Zufluchtsort das ist. Aber ich glaube, da ist es wichtig, dass dieser Glaubenspunkt, so nenne ich das jetzt mal, dass wir sowas haben, dass jeder Mensch sowas hat für sich. Hast du sowas? Gibt es etwas, wo du sagst, so, das ist mein Zufluchtsort, mal abgesehen von, oder andersrum gefragt, oder zwei Fragen in einer, bist du ab und zu noch in der Moschee zu finden oder gar nicht, oder machst du das eher zu Hause? Wie praktizierst du den Glauben, wenn du ihn praktizierst?
Also ich bin nicht derjenige, der fünfmal am Tag betet. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber aus diversen Gründen und sicherlich auch, weil auch ich bin nicht frei von Schuld, auch einfach aus Komfortgründen, ne, weil es mit Reisen und mit der Arbeit immer schwierig war, regelmäßig zu beten etc. Aber man kann das alles einrichten, das ist also keine Ausrede, deshalb sage ich auch, am Ende liegt der Ball bei mir. Was ich aber mache, ich bete morgens, ich bete abends, habe so meine Standardgebete, wo es um die Familie geht, wo es um meine Arbeit geht, wo es um Gesundheit geht und so weiter. Das heißt, ich beginne den Tag, wenn du so möchtest, schon mit Gebeten und beschließe ihn auch. Und deshalb gibt es für mich so keinen Zufluchtsort, bei dem ich sage, ne, da treibt es mich dann hin, wenn ich mich erden möchte, glaubenstechnisch. Moscheen, das Gleiche, bietet sich die Möglichkeit, bietet sich die Zeit, auf jeden Fall, dann versuche ich auch in eine Moschee zu gehen, weil auch da dieses Zugehörigkeitsgefühl, diese Gemeinschaft, wenn viele Menschen miteinander beten, teilweise synchron beten, wenn jemand vorbetet und so weiter, deshalb fand ich auch diese gesangstechnische Thematik mit dem Gospelchor immer ganz toll, wenn jemand vorgesungen hat und dann hat der Bass oder der Tenor oder Sopran hat das dann nachgesungen und hatte seine Parts. Deshalb habe ich da, wie gesagt, nicht so meinen Zufluchtsort. Und wenn, habe ich ihn im Kopf. Also das heißt, ich suche mir sozusagen meinen Zufluchtsort im Kopf und habe dann meine Mechanismen. Und das hat mich bisher immer auch sehr beruhigt und auch wirklich dafür gesorgt, dass ich Stress abbauen konnte und reduzieren konnte. Und und deshalb haben wir es auch, wie gesagt, versucht, an die Kinder weiterzugeben. Jeder für sich, jeder in seinem Rahmen, wie er möchte. Und wir handhaben das genauso, wie es meine Eltern bei mir gemacht haben. Wer betet, betet. Wir haben abends, beten wir zusammen, einfach bevor es ins Bett geht, für die Kinder. Und ansonsten betet jeder für sich. Wenn jemand fasten möchte, fastet er. Und wenn nicht, dann nicht. Weil auch das ist etwas, finde ich, das muss aus Überzeugung passieren und nicht, weil es dir jemand diktiert. Wenn du überzeugt davon bist und sagst, ich tue mir was Gutes, wir haben, wie ich finde, eine schöne Folge über das Thema Fasten, also Ramadan-Fasten auch gemacht, was das auch spirituell mit jemandem machen kann. Und so versuchen wir diese Dinge, und es ist ja aus meiner Sicht ist es ja auch ein gesellschaftlicher Themenpunkt. Und deshalb sollte man damit auch Berührung haben. Und wie man das dann nutzt, wir feiern alle Feste. Also es gibt bei uns jetzt nicht, das sind die christlichen Feste und das sind die muslimischen Feste, sondern du kennst ja meine Frau auch, die kommt ja aus nicht-muslimischem Haushalt, wenn ich es mal so formulieren darf. Deshalb haben wir alle Feste gefeiert, aus religiösem Hintergrund, aus folkloristischem Hintergrund, aus familiärem Hintergrund, weil es nun mal die meisten auch zusammenbringt. Und ich denke, da ist ja für jeden was dabei, für Kind und Kegel. Und deshalb fühlen wir uns damit ganz wohl.
Sehr schön eigentlich. Also ich muss gestehen, unser Podcast, also auch Lauf dich frei heißt, großer Punkt ist da einfach auch, sagt auch schon was mit Glauben zu tun, aber Glauben an sich zu tun. Deshalb ist auch diese Lauf-Community oder mit mehreren Menschen zu laufen ein schönes Ding eigentlich. Und wenn man irgendwie so weiß, dass roundabout so 14 Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig laufen, Tendenz nach wie vor steigend, was irgendwie ganz schön ist, hast du eben da auch eine relativ große Community. Und wenn man dann auch da mal so ein bisschen in die Tiefe geht, dann merkst du halt einfach auch, warum Menschen laufen, was es mit ihnen macht. Und da ist dann haben wir auch eine ganze Folge drüber gemacht. Einfach auch so ein Aspekt von Besinnung mit dabei, von Selbstreinigung auch und von mal loslassen oder in sich kehren zumindest und auch so in der Community zu laufen, das ist schon auch ein Aspekt. Ich glaube, da redet man nicht so gerne drüber, weil so unter Läuferinnen und Läufer ist es dann eher so, dass es da schon manchmal einfach auch um andere Themen geht, so nach dem Motto, wie schnell läufst du denn den halben Marathon, was mich furchtbar langweilt. Aber wenn man dann coole Leute um sich herum hat, dann stellst du fest, dass das durchaus einfach auch eine Community ist, die dir einen gewissen Halt geben kann. Und das ist ganz schön, dass man ihn auch so nutzen kann. Ja, dann für heute erstmal ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, das war nochmal eine wichtige und auch schöne Folge, wenn auch eine etwas besinnlichere Folge. Aber ist ja auch okay, wir gehen ja langsam, aber sicher, man mag es kaum glauben, auf Weihnachten zu. Völlig, völlig crazy. Wir sind dann schon irgendwie jetzt am, heute ist der 14. November, das heißt also etwas mehr noch als 6 Wochen, oder? Stimmt das? Ja, ungefähr. Krass.
Ja.
Ja. Ja,
5.
Das hatte ich
auch. Warte mal. 5 fast. 5, glaube ich.
Ja,
5. Wenn ich richtig rechne. Ja, ist schon stark.
Ja, stark. In diesem Sinne, mein lieber Burak, ich danke dir sehr für eine schöne Glaubensfolge und wir hören uns nächste Woche schon wieder mit einer frischen Folge. Und mach dich frei.
Freue ich mich drauf. Vielen Dank, mein Lieber. Schönes Wochenende an alle.
Bis dann.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.
Diese Folge Lauf dich frei wurde dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.